Hi und herzlich willkommen in dem Podcast Mindpunk on Air. Heute möchte ich dir Roman, den Blog-Trainer, vorstellen, an dem du nicht vorbeikommst, wenn du dich über das Thema Bitcoin informieren möchtest. Er ist das Gesicht der deutschen Bitcoin-Szene. Es war ein sehr persönliches Gespräch, sehr bewegend, aber auch witzig, sehr intensiv. Und natürlich reden wir am Ende oder zwischendurch immer wieder auch über Bitcoin. Aber das ist ein Gespräch, bei dem du sehr viel lernen, sehr viel erfahren kannst, auch außerhalb von Bitcoin. So oder so oder so wünsche ich dir viel Spaß und sollte Bitcoin dich nicht interessieren, macht es überhaupt nichts. Irgendwann wird es mit Sicherheit dein Thema auch werden. Warum das so ist, hat Roman erzählt. Vielen, vielen Dank für alles, für die E-Mails, die ich bekomme und die Kommentare. Und wenn dir die Folge gefallen hat, leite sie gerne weiter. Bis bald.
Willkommen im Podcast von Anastasia Umrig. Mindpunk on Air, where future thinkers drop the mic.
Oh Mann, ich freue mich so sehr, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen. Herzlich willkommen.
Hi Anastasia, ich freue mich, da sein zu können.
Ja, danke schön. Ich habe dich vorhin schon gefragt, wie es dir geht und du meintest, dir geht's immer gut. War das schon immer so oder bist du so ein, ich sag mal, von der Sonne geküsstes Kind?
Das war tatsächlich nicht immer so. Nur wenn man schwierige Zeiten erlebt hat und feststellt, was danach folgt und wie schwierige Zeiten der Startpunkt für etwas sehr Positives sein können, dann fängt man an, vielleicht eigene schwierige Situationen oder auch traurige Situationen nicht mehr nur aus dieser Perspektive zu betrachten, sondern aus der Chance, daraus wiederum zu wachsen und was noch viel Schöneres zu machen. Das heißt, man wird ein bisschen stoischer, man akzeptiert den Umstand und versucht einfach das Beste draus zu erzeugen. Und ich habe das ja ein paar Mal schon auch bei mir auf dem Kanal angesprochen und damals ja auch während das war, die Community mitgenommen, auch aus dem Krankenhaus heraus Videos gemacht. Ich bin ja 2019 sehr schwer erkrankt damals mit mehreren sehr schlimmen Autoimmunerkrankungen. Einige meiner Organe, Verdauungstrakt, also von der Bauchspeicheldrüse über die Leber, Darm, alles war hochentzündet und das sah wirklich schlimm aus. Und da war auch nicht klar, ob ich diesen Zustand überhaupt überlebe. Und erst war das natürlich total schockierend. Aber im Endeffekt habe ich dann begriffen, wie kurz für mich möglicherweise das Leben ist und habe dann gesagt, die Zeit ist zu schade, einem Job vielleicht jetzt gerade zu folgen oder in einem Unternehmen zu bleiben, nur weil man eine tolle Bezahlung und eine gute Position hat, wenn man das aber nicht mit Leidenschaft macht oder nicht mehr so viel Leidenschaft vielleicht dafür hat. Und dann stellt man fest, es geht gar nicht um Geld und um all diese Sachen, sondern es geht darum, das zu machen, was in dir schlummert. Irgendwas ist da und sagt dir die ganze Zeit, hey, ich möchte aber eigentlich viel lieber jeden Tag das oder das oder das tun. Und das ist deine Leidenschaft. Nur viele unterdrücken das, einfach weil die Strukturen das so vorgeben. Und wenn es dir dann schlecht geht, stellst du fest, naja, zum einen bist du krank, zum anderen folgst du nicht deiner Leidenschaft und du bist immer unglücklich. Ja, und in dem Moment, wo ich halt gesagt habe, Geld und alles ist egal und ich gründe jetzt auf Basis meines Hobbys diese Firma, Blog-Trainer, hat sich alles zum Positiven gewendet. Und im Endeffekt habe ich festgestellt, das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, ist meine Krankheit. Natürlich selbstverständlich neben meiner Frau, aber diese Krankheit hat halt mich selbst wachgerüttelt und hat mich auf diese Reise geschickt. Und wenn du mich vorher gefragt hättest, möchtest du eine möglicherweise todbringende, schwere, unheilbare Krankheit haben, hätte ich natürlich nein gesagt. Aber jetzt im Nachhinein sage ich, das ist das Beste, was mir passieren konnte, weil das war für mich der Startschuss, einfach mein komplettes Leben nochmal zu überdenken und nochmal einen Neustart zu wagen.
Ja, das ist so schön, dass du das so erzählst. Danke dir dafür, weil ich glaube, weißt du, wenn man dich oder jetzt auch mich sieht, dann sieht man halt, ja, jemanden, der so selbstbewusst in die Kamera spricht und cool ist, erfolgreich, witzig, was weiß ich, ja. Und aber dieser Weg dorthin, den wissen wenige, also unsere Hauptcommunity weiß das, aber ja, der Weg ist halt, um da anzukommen, um diese Wahrhaftigkeit zu erleben, da braucht es ein bisschen mehr und das ist das, was ich an dir auch bewundere, weil wenn ich dir so zuhöre, dann, man kann ja Dinge wahrnehmen, auch wenn man nicht alles versteht, zum Beispiel über Bitcoin kann man ja nicht immer alles verstehen, wenn man dich noch nicht kennt oder so, ja, aber wenn man dich sieht, dann fühle ich immer eine Ehrlichkeit und so eine Aufrichtigkeit. Und ich habe mich dann immer gefragt, Wie war wohl dein Weg? Also wie kann man sich zum Beispiel dich auch in der Kindheit vorstellen? Du hast erzählt, du bist in einer nicht so reichen Familie aufgewachsen. Und ich kann mir vorstellen, dass du ein sehr, sehr sensibler Junge warst. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen über deinen Weg so wirklich, also ja, gar nicht so ins Detail, aber so deine Entwicklung erzählen.
Ja, also ich bin, meine Eltern sind schon getrennt, seitdem ich ein Jahr alt bin. Mhm. Also von ganz jung an habe ich immer so, also nie so dieses klassische Familienbild erlebt und habe das, als ich jung war, auch sehr vermisst, muss ich sagen. Mittlerweile finde ich es gar nicht so schlimm, weil alles, was so passiert ist, hat mich halt an diesen Punkt geführt, wo ich heute bin und ist Teil meiner Erfahrung. Von daher ist das absolut in Ordnung. Und ich verstehe natürlich auch, dass es für meine Eltern damals einfach nicht ging, also weil die zusammen das vielleicht nicht geschafft haben. Im Endeffekt ist es aber so, dass meine Mutter alleinerziehend war, mein Vater immer selbstständig und auch da mit Auftragslagen und so die Welt jetzt nicht einfach war. Und insgesamt ist auch so das gesamte Familienkonstrukt bei mir auf allen Seiten, also sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits, jetzt nicht wohlhabend. Und das heißt, das ist vielleicht vielen, die auch aus nicht wohlhabenden Familien kommen, bewusst, aber Leuten, die vielleicht aus relativ, ich sag mal, Mittelstands- oder eher gehobenen Verhältnissen kommen, die verstehen das teilweise nicht. Aber es ist so, dass einfach auch innerhalb einer Familie viele soziale Spannungen entstehen, wenn Geld knapp ist, wenn vielleicht aufgrund auch der schwierigen Lebensumstände teilweise ungesünder gelebt wird, häufiger Krankheiten sind, Todesfälle sind. Also ich habe das Gefühl, auch heute mit einem sehr neutralen Blick von außen auf das Ganze, dass, ich sag mal, Wohlstand nicht alleine durch Geld da ist oder nur weil Geld da ist, Wohlstand da ist, da gehört noch sehr viel mehr zu. Man muss, wenn man wohlhabend sein möchte, und davon meine ich jetzt gar nicht reich im Sinne von mein Konto ist gut gefüllt, sondern ein erfülltes Leben haben möchte, dann reicht es nicht, Geld zu verdienen oder sich gesund zu ernähren oder Sport zu machen oder diese. Es muss so ein Gesamtkonstrukt sein. Das muss eine Basis sein, so eine aktionsbasierte Basis, bei der man weiß, was ist gut und schlecht für mich oder wo möchte ich hin. Und ich habe den Eindruck, dass wenn man halt in einer Familie groß wird, wo wenig Geld da ist, man auf Aktionen nicht so viel Rücksicht nehmen kann, weil man halt ständig ums Überleben kämpft, wenn man das so möchte. Ja, man nimmt das, wie es gerade kommt, so das Leben. Und das ist sehr unstet und sorgt auch dafür, dass es schwieriger ist, strukturell zu leben oder Strukturen zu schaffen für sich. So, und du hast es gerade angesprochen, ich war tatsächlich als Kind sehr sensibel. Also das war teilweise so, dass der Kinderarzt meiner Mutter gesagt hat, zum Einschlafen bitte kein Benjamin Blümchen anmachen, der Junge kriegt davon Träume. Das war tatsächlich so. Als ich dann älter geworden bin, hat sich das gelegt. Ich würde sagen, ich bin immer noch ein sehr, also ich kann mich gut in Menschen reinfühlen und auch wie sie handeln. Ich kann das auch sehr gut analysieren. Nicht nur im positiven, auch im negativen Sinne. Also ich kann schnell die Absicht auch einer Handlung identifizieren, die auch sehr komplex ist teilweise, was mir auch beruflich häufig zugute kommt und auch immer schon zugute kam. Ich habe ein gutes Gespür dafür, würde ich sagen. Aber alles in allem, wenn man jung ist und erstmal das Leben kennenlernt, dann kann diese Sensibilität einem im Wege stehen, weil man diese Dinge einfach in einem stärkeren Gefühl vielleicht wahrnimmt und auch teilweise schockierter ist als vielleicht jemand, der diese Sensibilität nicht so ausgeprägt hat.
Total, das kann ich mir sehr, also ich kenne das ja selber auch, dieses Überfordertsein teilweise auch mit den Sinnen. Ja? Was macht man denn damit? Und was ich so als schwierig auch in unserer Gesellschaft erachte, ist, uns bringt das halt auch keiner bei. Ja? Also was ist, wenn man so ein sensibles Kind hat oder auch sehr, selber sensibel ist, was genau mache ich denn damit? Und trotzdem warst du ja scheinbar eine sehr starke Persönlichkeit. Also ich will gar nicht zu philosophisch werden, weil ich habe total Lust, mit dir auch über Bitcoin und deine Vision auch für die Zukunft zu reden, weil das ist das, wofür ich eher stehe, für die Zukunft. Aber trotzdem, weißt du, es muss ja irgendeine Art Funken in dir gegeben haben, der dich geführt hat. Und ich habe darauf keine Antwort, du vielleicht, ob es wie so eine Art Lebensbestimmung gibt, die dich ja irgendwie so geführt hat, ja, bis heute zu deiner Firma, zu deinem Erfolg, zu deiner Stärke.
Ja, also ich finde aus einer persönlichen Perspektive schwierig, über das Thema zu reden, weil das soll, ich mag es eigentlich gar nicht jetzt so, weiß ich, selbst beweihräuchern zu reden oder so, aber es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass das, was ich tue, sehr erfolgreich ist und dass das alles funktioniert. Und so ein bisschen ist eben die Frage, wie ist man da hingekommen? Und ich habe immer schon gespürt, dass ich irgendwie ein Teil sein möchte, der viel bewegt. In welcher Form auch immer. Aber ich habe schon als kleiner Junge gemerkt, das kommt irgendwann. Ich habe nur nicht gewusst, wie der Weg dahin aussah. Ich habe zum Beispiel in meiner Jugend extrem schlechte Noten in der Schule gehabt. Ich habe auch einfach gerne in der Schule gefehlt, weil mich das auch tierisch angestrengt hat, da zu sitzen. Die ganze Zeit diesem langweiligen Lehrer zuzuhören und mit diesen ganzen langweiligen Themen. Ich habe auch nicht verstanden, wofür ich es brauchen soll. Dass ich gut in der Schule wurde, das kam wirklich erst so mit 18, 19, also im fortgeschrittenen jugendlichen Alter. Und dann war ich tatsächlich auch sehr gut, aber auch nicht, weil ich extrem gelernt hätte oder so, sondern einfach, weil ich mich diszipliniert habe, einfach immer zur Schule zu gehen. Ich hatte keine Wissenslücken mehr und plötzlich wurden auch die Noten gut. Ne? Ganz überraschend. So, und für mich ist das so ein bisschen, ich glaube, der Antrieb ist einfach, wenn man in sich spürt, dass man mehr machen möchte, dass da eine Leidenschaft für etwas ist, dann versucht man sich diese anzunähern. Man weiß nur nicht so ganz, wie kommt man dahin. Ja. Und viele glauben dann, sie machen einen guten Schulabschluss und noch ein tolles Studium und dann kommen sie an diesen Punkt. Und im Endeffekt habe ich ja auch dann noch gute Schulabschlüsse gemacht und zumindest halt auch in der IT. Ich habe ja eine Führungsposition bei einem Global Player im IT-Segment gehabt. Also das, wo ich immer hin wollte, wo ich dachte, da bewege ich die Welt am Ende und habe festgestellt, so richtig ist es das nicht. Ja? Und da kam dann irgendwann auch, obwohl ich glücklich sein müsste, die Frustration darüber auf. Eigentlich ist IT meine Leidenschaft gewesen. Ich habe immer schon verstanden, dass Informationstechnologie etwas ist, was die Zukunft dominiert und da sein wird. Aber so richtig hat es mich dann trotzdem nicht erfüllt. Und irgendwie hat es mich dann immer mehr zu dem Thema Bitcoin gezogen. Ich habe immer mehr verstanden, dass das was ist, was so groß ist, wie nichts anderes, was es vorher gab. Und das konnte ich vielleicht in jungen Jahren noch gar nicht erahnen, weil da nicht klar war, dass mich der ganze Weg mal irgendwann zu sowas wie hartem Geld führt und allem, was damit zu tun hat. Mhm. Aber erstmal war es für mich die IT. Und wenn ich mir all meine Entwicklungen anschaue, von der Jugendzeit, in der ich teilweise in Subkulturen war, der schwierigen finanziellen Lage, bei der Geld trotzdem immer schon eine Rolle gespielt hat, bei meinen Eltern und dann auch am Ende das Verständnis von Proof of Work und dem, was Bitcoin als Technologie uns eben bringt. Wenn ich das alles zusammennehme, meine Mutter sagt das auch manchmal, Roman, all deine Etappen waren notwendig, damit du da heute stehst, wo du stehst. Ja, und das ist einfach richtig. Es hat mich genau dahin geführt.
Roman, wie bist du eigentlich zu Bitcoin gekommen? Also klar, du warst bei der IT und man könnte denken, ja, ITler verstehen es einfach. Aber das stimmt, ja, das stimmt gar nicht, das stimmt gar nicht. Weil ich habe einen Bekannten, der ist auch ITler und der versteht das nicht.
Und, der gerade zu?
Ja, und der, ich schütze ihm das, das Gespräch. Und weil ich habe ihm dann gesagt, so ganz selbstverständlich, ne? Ich so, ja, hier, ich bin jetzt im Bitcoin-Space und du ja sicher auch, ne? Der ist aus Berlin. Ich so, du bist doch bestimmt hier auch, ne? Und da ging mir so ein Licht auf von, nicht alle Leute, die in der Technologie arbeiten, sind schlau.
Also erstmal würde ich sagen, dass Schlauheit sowieso nicht mal was mit dem Bildungsstand zu tun hat, egal in welchem Bereich. Ja. Also es gibt so eine Intuition, du hast das vorhin so schön gesagt, so irgendwas, was uns leitet. Man versteht das Thema vielleicht noch gar nicht so ganz, aber man kann einer Person folgen, man versteht in etwa, was sie sagen möchte, ohne im Detail zu verstehen, wie es funktioniert. Ja. Und dem auch folgen zu können, sich das vorzustellen, hat gar nicht so viel mit diesem Bildungsstand zu tun, sondern eben mit diesem persönlichen, natürlichen Verstand einfach.
Ja. Voll.
In der Informatik ist das sehr interessant. Das ist mir häufiger aufgefallen, dass gerade Informatiker für Bitcoin weniger Nachvollziehbarkeit aufbringen können, als zum Teil auch für Altcoins, das ist der erste Punkt, aber auch generell für Bitcoin eher wenig Sympathie haben und für Kryptowerte. Mhm. Und ich erkläre mir das vor allem durch meinen eigenen Weg. Ich habe ja damals auf dem Blocktrainer-Kanal, der war ja anfänglich überhaupt nicht monetarisiert, wie ich das sagte, dass es zur Firma wurde, das kam auch erst, da war der Content schon Bitcoin-only und für mich kam das Ganze, ich sag mal, finanzielle ja viel später, als das zur Firma wurde. Vorher habe ich einfach über Technologie gesprochen. Ja, Bitcoin war mir schon immer klar, hat eine Sonderstellung, ist was Besonderes, ist irgendwie da, hat den größten Netzwerkeffekt. Das habe ich alles schon verstanden, aber ich habe bei den anderen immer noch super viel Nutzen gesehen und die Technologien haben mich begeistert. Man kann auch nicht sagen, dass Ethereum grundlegend eine schlechte Technologie sei, ganz im Gegenteil. Also es ist ja schon hochbrillant, was dort entwickelt wurde und wie diese Mechanismen ineinander greifen. Das gleiche bei einem XRP oder Cardano oder was weiß ich, was es da draußen gibt. Damit man aber versteht, was Bitcoin unterscheidet, muss man wiederum den technologischen Sektor verlassen. Das ist das Problem. Man muss erstmal verstehen, wie können diese Netzwerke überhaupt Dezentralität gewährleisten? Und das ist gar keine technische Frage. Das ist schon fast eine philosophische Frage. Und da stellt man fest, die Antwort auf diese Frage ist so schwierig, dass sie nicht technisch zu beantworten ist, auch nicht ökonomisch oder mathematisch, sondern aus all diesen Disziplinen einen Teilbereich irgendwie umfasst, ne? Dann stellt man auf einmal fest, es geht auch darum, wer kann in der Theorie das Netzwerk kontrollieren, über welche Mittel und Wege geht das, warum ist ein ökonomischer Prozess wie das Bitcoin-Mining wichtig, warum muss ich Physik verstehen, um das Mining zu verstehen, und dann stellt man fest, das hat nichts mehr mit Technik zu tun. Und da ist man dann auf einmal wirklich in Naturwissenschaften, also in Physik, ne, Thermodynamik, Energieerhaltungssatz, solche Dinge kommen dann auf. Auf einmal muss man sich mit Ökonomie befassen. Dann merkt man, die Mainstream-Ökonomen scheinen auch alle falsch zu liegen mit ihrem Keynesianismus und so. Da muss man sich auf einmal mit österreichischer Ökonomielehre auseinandersetzen. Dann stellt man fest, wir hatten ähnliche Geldgüter schon mal in der Vergangenheit. Dann stellt man fest, dass, wenn das Geld härter war, viele gesellschaftliche Prozesse besser wurden. Da muss man sich mit Geschichte auseinandersetzen. Da muss man sich mit Staatsformen auseinandersetzen. Und dann stellt man immer fest, ja, Technik ist ein Puzzlestück von einem riesen Puzzlebild. Ja? Und von daher, das ist ein guter Zugang, weil dir das, diese Abstraktion, wie die Technologie funktioniert, schneller bewusst macht. Aber es reicht einfach nicht aus, um zu verstehen, warum Bitcoin so eine brillante Technologie ist und das robusteste und resilienteste Netzwerk, das wir Menschen jemals geschaffen haben.
Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Was war so deine erste Begegnung mit Bitcoin? Und so dann vielleicht auch so Erleuchtungsmoment, so nenne ich es jetzt einfach mal.
Die erste Begegnung war auf jeden Fall nicht von Erleuchtung gekrönt. Ich war damals im Zuge meiner IT-Ausbildung im sogenannten Darknet, dem Tor-Netzwerk, The Onion Routing. Das ist einfach ein VPN, könnte man sagen, von privat gehosteten Servern, die erlauben, aus diesem klassischen Internet in eine Art verschlüsseltes Internet zu kommen. Und da gibt es natürlich auch viele Server, die teilweise von Geheimdiensten sogar betrieben werden, weil die versuchen herauszufinden, was die Leute dort machen. Aber dort gibt es quasi eigene Internetseiten, die auch nur in diesem privaten Netzwerk aufrufbar sind. Das kann jeder Zugang zu haben. Ja, also das ist wie bei Bitcoin. Du installierst hier so einen Tor-Browser, kann man sich runterladen, dann bist du quasi indirekt in diesem Netzwerk drin und kannst diese ganzen Seiten ansteuern. Die musst du aber erstmal finden. Da gibt es natürlich dann auch Listen, wo dann alles Mögliche steht. Und da gibt es natürlich auch Seiten, da kann man tatsächlich illegale Dinge kaufen im Internet. Und das war damals, ich glaube 2011 oder 12, also ein sehr frühes Stadium, auch für Bitcoin noch. Und da war ich einfach aus Recherchezwecken in diesem Tor-Netzwerk im Zuge meiner Ausbildung und habe dann festgestellt, da gibt es solche Seiten und da wird eine ganz komische Währung benutzt, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ja, da stand dieses Logo und das war noch gar nicht dieses klassische, also das ich glaube, da stand sogar einfach nur BTC. Und dann habe ich das damals gegoogelt und bin auf irgendeine indische Währung oder so gekommen. Ich habe das auf jeden Fall nicht verstanden. Und dann habe ich weiter recherchiert und habe festgestellt, oh wow, das Darknet hat sein eigenes Geld. Das ist ja irre. So, einfach aus Recherchezwecke. Ja, und dann 2013 ungefähr, 14, gab es diesen großen Mt. Gox-Hack. Da war dann mittlerweile Bitcoin auch raus aus diesem Tor-Netzwerk. Da habe ich auch verstanden, naja, das ist irgendwie so eine Währung. Ich habe noch gar nichts von Proof of Work und von Mining in dem tiefen Sinne verstanden. Und dann gab es da den großen Hack. Und da denkt man dann ja auch, wenn viele Bitcoin geklaut sind, sind es einfach weg. Ja, und dann wurde es eigentlich richtig interessant, so ab 2016, 17, weil ich da im Zuge meiner Karriere auch angefangen habe, in Führungspositionen zu kommen und irgendwann auch besser zu verdienen. Und das erste Mal auch aus so einer finanziellen Notsituation rausgekommen bin in eine, vorsichtig gesagt, Wohlstandssituation. Ja, also von jeden Euro umdrehen und gucken, wie man über die Runden kommt und sich das Busticket zur Ausbildung leisten kann, hinzu, ich kann mir jetzt mal ein Auto kaufen, ich kann jetzt mal eine größere Wohnung mieten, ich kann mir sogar eine Couch leisten und ich habe noch Geld übrig, was mache ich denn damit? Und dann wird es natürlich interessant, wo investiert man? Ja, aus ITler-Sicht damals fand ich eben diverse Technikaktien interessant, zum Beispiel sowas wie AMD war damals in meinen Augen komplett unterbewertet und das sollte sich auch bewertet haben. Das war noch lange bevor die Ryzen-Generation, die neuen Prozessoren kamen und so und auch Intel unter Druck kam und sowas. Aber so richtig, wohl hat man sich trotzdem nie gefühlt, das Geld einer Partei zu geben, die dann damit handelt und du so ein bisschen darauf hoffen musst, dass es auch richtig läuft. Und da kam dann Bitcoin wieder ins Spiel und dieses tiefe Verständnis nach und nach, warum Bitcoin mich eigentlich von dieser ganzen Sorge und ganzen Not, mit meinem Geld sinnvoll zu handeln, befreit, mir auch die Fähigkeit gibt, mich auf meine Leidenschaft zu konzentrieren. Und da war dann erstmal das Thema offen für mich und die Begeisterung da. Und dann bin ich auch, ich bin jemand, wenn ich so ein Thema für mich entdecke, dann fange ich an, jede freie Minute reinzustecken. Das ist dann nicht so, dass ich mal hier und da ein bisschen lese, sondern das ist dann wirklich, wenn ich in so ein Rabbit Hole reinfall, dann kannst du mich 2 Wochen nicht ansprechen und dann bin ich wirklich Stunde um Stunde. Das führt dann dazu, dass ich teilweise 12 Stunden in meinem Büro sitze und nichts anderes mache, den ganzen Tag über. Und was mit Sicherheit auch für meine Frau teilweise am Anfang, wo wir zusammenkamen, schwierig war nachzuvollziehen, wie das ist. Hey, Roman ist jemand, der ganz, ganz viel Zeit für sich selbst braucht und sich auch mal einfach rauszieht und dann rennt er los. Und dann bin ich aber auch sehr schnell und bin dann super schnell erstmal in das ganze Thema Dezentralisierung und so weiter reingefallen Und dann hat mich die ganze Bitcoin-Geschichte damals schon super bewegt und begeistert. Ich meine, das war die Zeit, wo diese erste große Blockdebatte aufkam, also die Frage, ob man Bitcoin technisch verändern soll, dass es schneller funktioniert sozusagen. Und wo dann ja auch diese Abspaltung des Netzwerks stattgefunden hat, so Bitcoin Cash. Und man hat diesen ganzen Krieg miterlebt, die ganzen Debatten, die Diskussionen in Reddit und überall. Das war hochspannend, ein richtiger Krimi. Ja, und zu der Zeit war aber auch super viel Betrug unterwegs. Also ich weiß noch, es gab damals bestimmt 30 deutschsprachige YouTube-Kanäle, die BitConnect und allen möglichen Schrott beworben haben, sich tierisch bereichert haben, gezeigt haben, wie sie damit zu Millionären wurden. Und dann ist diese ganze Blase da Ende 2017 geplatzt. Und dann führt es dazu, dass die ganzen Kanäle einfach verschwanden, die waren einfach weg. Und ich habe festgestellt, ja, da war ganz viel Schmuh dabei, aber Bitcoin ist trotzdem eine gute Technologie. Und ich verstehe, wie das funktioniert und ich möchte es erklären. Und so kam dann das Hobby eigentlich neben meiner Arbeit, mein ganzes angehäuftes Wissen den Leuten beizubringen. Ja, daraus ist es entstanden. Gab es noch diesen Moment so um 2019 rum, 20 rum, wo ich dann wirklich angefangen habe, richtig tief Physik zu verstehen, Thermodynamik und wo durch das Hinterfragen der ganzen Kryptonetzwerke. Ich war ja zum Beispiel mal Cardano Ambassador, zumindest ganz kurze Zeit, 1-2 Monate. Und als ich die Chance hatte, innerhalb der Foundation Fragen zu stellen, ich festgestellt habe, die Antworten sind alle nicht gut. Ja, also die Antworten auf, wie stellt ihr denn fest, ob das Stimmrecht bei einer Exchange liegt oder bei Individuen liegt? Und die sagten, ja, wir haben für Exchanges extra Adressen. Ja, dann habe ich gesagt, ja gut, aber was, wenn die Exchange einfach von diesen Adressen auf normale Adressen schickt und dann stimmt, abstimmt. Ich meine, wie könnt ihr sicherstellen, dass nicht eine zentrale Partei wie der Staat Eingriff in das Netzwerk hat? Da gab es keine Antwort drauf. Und da habe ich festgestellt, das sind Antworten, die kann man auch technisch nicht lösen. Das ist nicht lösbar, das ist ein Governance-Bingo. Du kannst es immer nur in die nächste Ebene verschieben. Und dann habe ich festgestellt, warum Bitcoin so genial ist, weil es diese Problematik in sich löst, weil die Grundregeln von Bitcoin auf Physik aufbauen. Und dann ging's los, ja. Und da von dort an kam Ökonomie und alles Schlag auf Schlag. Und da bin ich einfach angefangen, gefühlt für mein eigenes Lebensgefühl zu strahlen und alles aufzusaugen, was geht. Ja. Davor hat dann der Damm gebrochen.
Ja, so wie ich dich jetzt so bisher wahrnehme, hat Bitcoin dich auch ein bisschen fast schon wie geheilt. Also so wirkt das, als wäre das Leben bis dahin so wie eng geworden. Du warst wie in so einem Nadelöhr und durch Bitcoin irgendwie kam so ein bisschen die... So ein Aufatmen, so fühlt sich das an. Ja, danach kam ja auch die Pandemie und alles fiel so ein bisschen zusammen und ist ja immer noch am Zusammenfallen. Und du warst aber so, oh mein Gott, und jetzt bin ich bereit. Jetzt bin ich aber wie, als würdest du vom Leben initiiert worden sein. Jetzt, oh ja, ich spreche mal so ein bisschen pathetisch, ne? Das ist mir auch
nicht. Ich verstehe es schon, alles gut.
Also, ja. Aber so wie, ja, als wärst du eine ganz wichtige Persönlichkeit für den Übergang in die neue Zeit. Also das denke ich ganz, ganz oft, wenn ich so dich höre, denke ich so, da wurde so richtig vorbereitet, diesen Moment durch die Krankheit und dann diese Öffnung. Und als wäre Bitcoin für dich, ja, so ein bisschen Business okay, aber das ist immer nur so, die Leute überbewerten immer diesen Gedanken von Wohlstand, finde ich. Aber dahinter steckt ja Gesundheit. Ich habe selber gesehen, wie du dich körperlich auch verändert hast, wie du dich im Internet auch anders gezeigt hast. Also man hat es wirklich gemerkt, wie du immer mehr in deiner Power gekommen bist. Das ist sehr, sehr faszinierend. Und ich finde, das ist nicht kleiner zu machen. Weißt du, wie ich meine?
Absolut. Und ich bin auch jemand, wenn man erfolgreich ist, kann man darauf ruhig stolz sein. Es gibt so viele Menschen, die mit ihrem Erfolg sehr demütig umgehen und sagen, ja, manchmal weiß ich nicht, ob ich das verdient habe, anderen geht's so schlecht. Ich finde immer den Blick auf andere zu richten nicht gut, sowohl bei Neid als auch aus diesem Demuts, aus dieser Demutshaltung heraus. Man kann sowieso immer nur in seinem Kosmos leben. Es wird immer irgendwen geben, dem geht schlechter als dir oder besser als dir. Ja, das ist nicht der Anspruch. Der Anspruch ist, das Beste aus dem zu machen, was du werden möchtest. Und das ist, glaube ich, etwas, was Bitcoin hat mich in gewisser Form befreit. In meinem eigenen Kopf waren Blockaden, die gewisses Denken nicht zugelassen haben. Wie so ein Virus, das sich an meine Synapsen gesetzt hat und manche Verbindungen verhindert hat, weil es einfach gesagt hat, das ist falsch, so darfst du nicht denken. Ja? Und damit unterdrückst du dein ganzes Wesen. Und ich glaube, dass das den meisten Menschen so geht. Der Philosoph Max Stirner, der hat das beschrieben als die Dinge, die uns heilig sind. Ja? Dass erstmal Natur, von der Natur aus gar nichts heilig ist und wir diesen Ding eine Heiligsprechung zustellen. Er hat das gar nicht so auf so einer göttlichen Ebene gemeint. Er hat das wahrscheinlich ein bisschen ketzerisch schon heilig genannt, um das auch klar zu machen, dass die Kirche ganz viele von diesen uns einpflanzt, die nicht unbedingt naturgegeben sind, sondern halt synthetischer Natur, also menschengemacht sind. Und wir haben ganz viele Verhaltensweisen, die wir für richtig oder falsch halten, und die hindern uns daran, unser Naturell zu leben. Und unser Naturell ist was ganz Wundervolles, wenn wir es erstmal befreien. Und ich glaube, wenn wir in einem Fiat-Standard leben, dann ist das ein Geld, das von zentraler Stelle aus mit Regeln behaftet wird. Und diese Regeln müssen wir alle einhalten. Und das durchzieht die ganze Gesellschaft im übertragenen Sinne. Beispiel, wenn du Geldwäsche betreibst oder andere Dinge tust, wirst du von diesem System ausgeschlossen, weil das System sagt, das ist falsch, wir haben das als falsch identifiziert. Und solange du unser Geld benutzt, stehst du in diesem Geld unter Strafe. Und noch viel weiter, wir zwingen dich sogar, unser Geld zu benutzen für alltägliche Handlungen, die du als freies Individuum ja eigentlich, also man muss sich das klar machen, du bist ein freier Mensch oder denkst, du bist ein freier Mensch, aber jede Handlung, die du machst, löst im System eine Vibration aus und löst Steuern aus und die musst du bezahlen in mein Geld. Das ist ein Zwangskonstrukt und das hindert auch deinen Geist, irgendwann frei zu denken, weil du immer in diesen Schranken dieses Fiat-Systems denkst und nicht ausbrechen kannst. Ja. Und Bitcoin gibt das erste Mal überhaupt die Option, zu sein, wer du sein möchtest, weil Bitcoin dir immer Handlungsfähigkeit gibt. Ja, das System kann sagen, ich nehme deine Bitcoin nicht an ohne Herkunftsmittelnachweis. Ja, geschenkt, ist schon klar. Wenn ich mit eurem System interagiere, gelten wieder eure Regeln, das ist mir vollkommen bewusst. Aber Bitcoin ist auf einmal ein System daneben. Und ich kann, wenn ich will, überall auf der Welt Menschen finden, die dieses neue System akzeptieren und kann mit denen in den Handel gehen. Und das System selbst, Bitcoin, wird mich niemals mit diesen Regeln behaftet, wie es das Fiat-System macht, mit Moral und ethischen Grundsätzen, an die ich mich zu halten habe. Ich kann auf einmal überhaupt ich selber werden, eine theoretische Möglichkeit, die es vorher gar nicht gab. Die war ausgeschlossen.
Meinst du, die Menschen sind schon bereit für diese Art von Freiheit?
Ich glaube, dafür ist man nie bereit. Aber ich glaube, man kann dafür bereit werden. Ich habe ja gesehen, wie schnell die Entwicklung bei mir ging, aber auch bei vielen, vielen anderen. Und ich glaube, insgeheim sehnt sich jeder nach dieser Freiheit. Viele haben Angst davor. Viele haben Angst vor Freiheit, weil Freiheit so viele neue Optionen mit sich bringt. Und man muss halt klar machen, wir sind Energie, also jeder Lebensprozess, wenn er nicht energieeffizient ist, versiegt irgendwann. Ja, das ist halt, jede Information kann nur geschaffen werden, in dem Energie aufgebracht wird. Und alles, was passiert hier auf der Welt, ist eigentlich nur haufenweise Informationen, die ganze Zeit erzeugt werden und aufeinander aufbauen. Also ich bringe das Beispiel mal mit diesem Glas. Das Glas wird aus Sand hergestellt. Das wissen wir auch. Wir wissen also, es gab mal Sand. Ja, die Information ist noch irgendwo. Aber wir können es selber als Menschen nicht unbedingt rekonstruieren. Also ich kann nicht das einzelne Sandkorn aus diesem Glas wiederherstellen und sehen, aus welchem Stein das kam oder sonst was. Aber ich weiß, es war da. Wenn Sand nicht da gewesen wäre, wäre das Glas nicht da. Das heißt, irgendwo gibt es diese Information noch. Das heißt auch, jeder Atemzug, den man macht, jeder Gedanke, den man denkt, der schafft Informationen, auf der andere Informationen aufbaut. Deswegen ist auch kein Leben verschwendet und kein Prozess schädlich fürs Leben. Es ist alles das Leben. Weißt du, alles baut einfach aufeinander auf und erzeugt neue Informationen. Und im Endeffekt, wenn wir das auf dieser Ebene betrachten, dann stellen wir schnell fest, wir sind mit Bitcoin an einem Punkt, wo wir valide Informationen erzeugen, die immer Gültigkeit haben und uns aus dieser aus diesem richtig und falsch Denken befreien.
Aber so wie ich es wahrnehme oder verstanden habe, für mich Bitcoin ist auch ein Tool, um eigentlich alles zu hinterfragen, also sich selbst, aber auch die eigenen Konstrukte, also wirklich erstmal die eigenen Käfige, von denen du eben gesprochen hast, aber auch wirklich diese Frage von, sag mal, was mache ich hier eigentlich genau? Ja, also das sage ich auch immer wieder zu Menschen, mit denen ich spreche. Diese Frage, egal was man macht, selbst wenn man bei Penny an der Kasse steht, ich bin in Hamburg und hier ist es sehr wild und in den letzten Jahren. Und das, manchmal stehe ich so da und denke, was genau mache ich hier eigentlich? Ja, und wie könnten wir das alles anders gestalten? Diese so leeren, toten Räume. Es ist, die Schönheit ist weg, weißt du? Die Schönheit ist weg. Und ich persönlich habe so eine Sehnsucht nach Schönheit. Und
Schönheit und Ästhetik.
Genau. Und Bitcoin ist für mich zum Beispiel ganz persönlich Frieden und Schönheit auch. Weil wenn ich Frieden habe, dann habe ich Kapazität, Schönheit und Ästhetik zu kreieren. Und ja, das ist so Ja, genau. Wie bin ich jetzt überhaupt drauf gekommen? Wahrscheinlich, weil ich vorhin einkaufen war und mich empört habe über die
Unschönheit.
Über die Hässlichkeit.
Aber da sagst du was sehr Spannendes. Auch das ist zeithistorisch sehr interessant. Zum Beispiel ist interessant zu beobachten, dass wir in den letzten, vor allem seit 1970, was spannend ist, weil wir wissen ja alle 1971, dieser Moment, wo das Fiat-Geld dann so richtig seinen jetzigen Zustand erreicht hat, sehen wir, dass die Farbenfrohheit zum Beispiel immer weiter zurückgeht, sowohl in der Kunst als auch in der Art und Weise, wie wir Immobilien bauen, Städte planen und so weiter. Dass sowieso sowas wie Städteplanung gerade in sozialistischen oder eher geplanten Systemen immer unästhetischer wird. Ja, ich kenne das mittlerweile, wenn irgendwo ein Neubaugebiet erschlossen wird. Ja? Da käme für mich niemals in Frage, dort eine Immobilie zu kaufen, eins von diesen Standardhäusern zu haben, die alle gleich aussehen wie alle anderen, mit ihrer Wärmepumpe davor und dem E-Auto-Anschluss, der Kieseleinfahrt, diesen 20 Quadratmeter Garten, ja, und diesen zwei Etagen und diesem kurzen Spitzdach. So, das sieht so furchtbar aus. Ich meine, jeder, der es möchte, soll das gerne tun. Ja? Aber das hat für mich nichts Natürliches. Und wir sehen zum Beispiel, dass Städte, die sich früher ergeben haben, wo derartige, ich sag mal vorsichtig, Regelmanifeste für das Bilden von gesellschaftlichen Normen noch nicht da waren, viel ästhetischer waren. Und wir sehen manchmal, gibt's auf Twitter so Bilder, irgendwo so eine Straße, 1800 irgendwas, ja, wundervolle Gebäude, verschnörkelt, unfassbare Baukunst und dann so 2025 nur noch so Flachdach, Bunker, Bürogebäude, alle stupide, grau in grau. Und das ist halt so richtig typischer Brutalismus, Sozialismus, Kommunismus. Also ich finde einfach, dass es, du beschreibst das so schön, je mehr wir ein Geldsystem haben, das wir als Gesellschaft benutzen, das Planung erfordert oder das suggeriert, weil nur in diesem Rahmen das System funktioniert, verliert es die Ästhetik, weil alles nur noch nach diesem Schema F gestaltet werden darf. Und das findest du aber nicht nur in den Dingen, die wir sehen und wie wir, was weiß ich, Gebäude bauen oder unsere Läden einrichten oder auch die Vielfalt der Lebensmittel, die gar nicht so groß ist, wie die Leute denken, weil die alle die gleichen Inhaltsstoffe haben, aber ein anderes Thema. Das findest du auch wieder zum Beispiel in sowas wie dem Gesundheitswesen. Ja? Du hast überall steigende Preise, sinkende Qualität, ja, zeitgleich, und alles geht irgendwie vor die Hunde, während wir eigentlich so eine fortschrittliche Zivilisation sind oder sein sollten. Ja? Und das ist so erstaunlich, dass dieser Prozess irgendwie immer schlechter wird, ja, und wie ein Fehler im System, der sich immer weiter durchfrisst sozusagen und alles berührt.
Ja, total. Also ich merke auch gerade, dass es total schade ist, dass wir uns nicht gegenüber sitzen, weil ich glaube, unser Podcast würde bestimmt 3 Stunden gehen, weil ja, das ist einfach, das alles beschäftigt mich natürlich auch und auch immer wieder die Frage, warum akzeptieren wir das? Warum akzeptiert es der Mensch, dass es so hässlich ist? Warum akzeptieren wir, dass die Qualität sinkt? Also entfernen wir uns so sehr von uns selbst, von unseren Bedürfnissen, oder aber hat das System, ich sage das jetzt einfach mal so, uns so sehr an der Gurgel, dass wir gar nicht mehr die Kapazität haben, überhaupt wahrzunehmen? Sag mal, was soll das hier eigentlich, ja?
Genau, jetzt weiß ich auch, ich bin vorhin einmal von einem Punkt abgekommen, auf den ich eigentlich hinaus wollte, und zwar folgendes. Wir sind ja alle energieeffiziente Wesen. Das heißt, jeder Prozess, ne, so, da war ich ja gerade bei diesem informationsschaffenden Prozess, also jeder Prozess braucht Energie, und wenn keine Energie nachkommt, versiegt er. Das ist bei Menschen, wenn man sich vorstellt, man macht jeden Tag seinen Alltag und hört auf zu essen, ja, irgendwann ist vorbei. Ja? Dann ist keine Energie mehr da, der Körper verhungert und vorbei. Das heißt, wir sind auch eigentlich nichts anderes als Energieumwandler. Und das Problem ist, dass das Gute ist, dass der Körper ganz viele Signale sendet, weil er leben möchte. Und deswegen haben wir auch so starke Gefühle wie Angst. Ne? Das ist eigentlich ein Gefühl, was uns vor dem Tod bewahren soll oder vor schlimmen Situationen, die uns Energie rauben. Ja, wenn wir feststellen, oh Gott, da ist ein Prozess, der erfordert von mir ganz viel Energie, dann kann uns das Angst machen oder ein Unbehagen, weil wir sagen, davon halte ich mich fern. Und das führt dann schnell dazu, dass wir auch Dinge, die uns suggerieren, dass sie uns Energie geben oder energieeffizient sind, von uns freiwillig angenommen werden, obwohl sie auf lange Sicht schädlich sind. Nur das kann der Körper in dem Moment vielleicht noch gar nicht wahrnehmen, und soweit schlussfolgert er es noch nicht. Das ist dann zum Beispiel der Teenager, der da sitzt mit seinen Apfelringen und Chips, ja, auf der Couch, sich den ganzen Tag die Sachen reinhaut und einfach nur Netflix schaut. der Körper signalisiert, ja super, kriege ich irgendwie Informationen rein und Energie ohne Ende, ja, Chips und alles, pure Energie, Zucker, Zucker, Zucker. Und der Körper signalisiert, das willst du haben. Langfristig wissen wir, schlechte Ernährung, gerade die so basierend ist auf einem langen Zeitraum, sorgt für schlechte Haut, sorgt für Unkonzentriertheit und ich sag mal schlechtes Gedankengut, schlechten Schlaf. Also das macht alles kaputt, aber kurzfristig signalisiert der Körper, das willst du haben. Deswegen sind wir so schnell süchtig nach diesen Dingen und gerade nach Energie, die leicht verfügbar ist. Mhm. Und ein System, was halt den Bürgern ein bisschen Energie erstmal klaut in Form des Lohns, sage ich mal vorsichtig, und uns ein bisschen wieder zurückgibt oder uns Aufgaben abnimmt, suggeriert in dem Moment natürlich, hey, das ist voll super für dich, weil du sparst super viel Energie ein. Ja, in Wirklichkeit ist dieser Prozess ineffizient. Ja? Er kann ja alles, was der Staat erstellt, ob er Straßen baut oder wie auch immer man das nennen will oder für Sicherheit sorgt oder sonst was, ist natürlich Energie, die er aufwendet, die erstmal von uns genommen wurde. Das heißt, er kann uns nie mehr zurückgeben, als er uns weggenommen hat. Das ist gar nicht möglich. Ja? Das ist in sich unlogisch. Aufgrund der Thermodynamik, der Grundgesetze der Physik ist es schon undenkbar eigentlich. Aber er kann es suggerieren. Wenn du halt als energieeffizientes Wesen einmal in diesem Prozess bist, dann hast du gar keinen Anreiz, davon wegzugehen, weil dein Körper dir eigentlich signalisiert, Achtung, wenn du das hinterfragst, ich meine, der Staat kümmert sich ja ganz offensichtlich nicht nur um die Straßen, ja, der kümmert sich um die Polizei, der kümmert sich um die Politik, um die Lebensmittel. Oh Gott, wenn der Staat nicht unsere Ernährung regelt, dann esse ich Chlorhähnchen und wenn er dies nicht noch macht und das nicht, ne, und dann stellst du fest, den will ich gar nicht hinterfragen, weil dann muss ich mich um alles selber kümmern. Ich habe die Energie gar nicht. Ja? Der Staat hat uns schon mit Steuern und, ne, also du zahlst ja schon irgendwie 48% Steuern und dann von deinem Netto nochmal 19% Mehrwertsteuer. Du bist schon so ausgequetscht. Du hast gar keine Energie, souverän zu werden, dich von diesem Prozess zu lösen.
Ja, genau.
Und vielleicht noch kurz dazu, ich glaube nicht mal, dass es da oben gibt, jemand, der das alles plant. Ich glaube, es gibt Nutznießer des Systems, zweifelsohne, aber ich glaube auch einfach, dass das System einen in sich selbst verstärkenden Prozess hat. Es ist wie ein eigenes Netzwerk, ein eigener Organismus, der versucht zu wachsen, mehr Energie zu akkumulieren, so wie Bitcoin das eben auch tut. Und deswegen sehe ich das auch mittlerweile eher so, dass das eine System, das sehr schädlich ist und ausnutzt und ohne Arbeitsleistung, also ohne Proof of Work, versucht alle an sich zu binden, wie so ein Parasit. Und da ist das andere System, Bitcoin, was das genau im Gegenteil ist und immer nur durch echte Arbeit fortbesteht und deswegen auch dieses parasitäre System nach und nach aufsaugt und obsolet macht. Und deswegen glaube ich, ist Bitcoin eine Lösung, die über dem Menschen steht, weil der Mensch als Individuum häufig gar nicht erkennt, wie er eigentlich in dieser Komfortzone des Staates festhängt und da gar nicht rauskommt. Und Bitcoin macht das auf ökonomischen, marktwirtschaftlichen Prinzipien einfach ganz automatisch als Netzwerk, das uns alle schützt und daraus befreit, aus dieser Abhängigkeit.
Ja, wow, also man merkt total, dass du dich jeden Tag, den ganzen Tag mit diesem Thema seit Jahren auseinandersetzt. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl, Roman, wir müssen einmal trotzdem in den langweiligen Part rein, den du...
Gibt es sowas?
Ich habe mich schon gefragt, so, Mann, Roman hat das schon tausendmal erklärt. Das wäre jetzt ein bisschen unangenehm bestimmt für dich, nochmal die Frage zu beantworten, was ist ganz kurz erklärt Bitcoin? Weil ich kann mir vorstellen, meine Community, die interessieren sich alle sehr für die innere Entwicklung, die wollen Power, die wollen Erfolg, die wollen gesund sein, psychisch gesund sein. Und Bitcoin ist für mich persönlich aber ein Teil davon, deswegen nehme ich das Thema mit rein und umso besser, dass ich mit dir spreche. Und ich kann mir trotzdem leider immer noch vorstellen, dass einige Leute immer noch gar nicht so genau verstanden haben, was ist Bitcoin und was habe ich als jemand, der gerade psychische Probleme hat oder eine Trennung durchmacht oder was auch immer, was habe ich von Bitcoin. Also wir haben noch ungefähr 20, wir können auch gerne ein bisschen länger als eine Stunde sprechen, wenn du Zeit hast, aber so... kurz erklärt, auch wenn es für dich vielleicht so das 3000. Mal ist.
Es ist gar nicht so trivial und das ist auch nicht das 3000. Mal, weil die Antwort, was Bitcoin ist umfangreich und wahrscheinlich auch sehr individuell irgendwie zu betrachten. Gerade die zweite Frage würde ich nach hinten anstellen. Merkt ihr die nochmal? Da gehe ich dann gleich drauf ein. Aber in erster Linie ist Bitcoin ich erkläre es mal für einen nicht-technischen Menschen in nicht technisch korrekt. Ja. Ja, also das, was ich jetzt sage, kann man eigentlich nicht in die Technik wirklich übertragen, aber es dient als Metapher, um es zu verstehen. Bitcoin ist wie eine Münzeinheit, die als digitale Währung da ist und absolut begrenzt ist. Als würde man wissen, hey, es gibt auf der Welt ein paar tausend Tonnen Gold Und diese Menge ist auch fix. Und wir wissen auch, es kann niemals mehr geben im ganzen Universum. Und wir könnten jedes einzelne Goldstück eben mit einem gewissen Wert durch den Handel belegen und sicher sein, es kommt keine neue Einheit dazu. Das heißt, es gibt kein Aufblähen der Geldmenge. Und so ist das bei Bitcoin, aber eben wirklich finalisiert. Ich meine, bei Gold wissen wir nicht, ob in irgendwelchen tieferen Erdschichten doch noch Gold ist. Na, immer mal wieder werden große Vorkommen gefunden. Wir wissen aber auch nicht, ob wir mal vielleicht in vielen, vielen Jahren im Weltall Gold abbauen können von Asteroiden. Und Gold war aber immer schon in der Menschheitsgeschichte ein Wertspeicher und hat aber auch seine Eigenschaften als Wertspeicher manchmal besser, manchmal schlechter erfüllt. Ne? Kann man vielleicht irgendwann mal nochmal im Detail drauf eingehen. Aber viel wichtiger ist, dass Bitcoin diese Eigenschaften noch viel besser erfüllt, weil du kannst jede einzelne Münzeinheit auf ihre Erstellung überprüfen und den gesamten Weg, den diese Münzeinheit gemacht hat, nachvollziehen. Und ich kann dir mal so ein technisches Gerät nach oben halten. Das ist so eine Bitcoin Full Note. Das ist ein 3D gedrucktes Gehäuse. Hier drin steckt so ein kleiner Raspberry Pi. Und auf so einem Gerät ist die gesamte Bitcoin-Historie gespeichert. Ja, die gesamte Blockchain, jede Transaktion, die jemals passiert ist, von der Erstellung bis zum Transfer. Das heißt, ich bin als Individuum in der Lage, jeden Geldfluss selber zu überprüfen und zu überprüfen, dass es das Geld wirklich gibt und, Achtung, dass niemals mehr als die maximale Menge aller Einheiten erzeugt werden konnten. Und das sind knapp 21 Millionen. Ja, das heißt, es wird nie mehr Bitcoin geben und wir sind jetzt schon 8 Milliarden Menschen, wir werden vielleicht auch mal mehr Menschen sein, aber es werden nie mehr Bitcoin sein. Und das Besondere bei Bitcoin ist, dass man den Erschaffungsprozess immer nur mit Arbeitsnachweis erzeugen kann. Also du musst quasi mit viel Rechenleistung versuchen, einen Bitcoin aus dem Nichts zu finden. Aber die Menge, die du finden kannst, die wird mit der Zeit immer geringer. So, bis es irgendwann einfach keine mehr zu finden gibt. Der Prozess ist so festgelegt. Ja, und das ist erstmal am Ende dadurch eine digitale Währung, die eben an einen physikalischen Arbeitsnachweis geknüpft ist und aber durch jedes Individuum selber überprüfbar ist. Und in dem Moment, wo ich so einen Knotenpunkt hier betreibe, weiß ich zum Beispiel auch, wie ist das Regelwerk meiner Bitcoin, ja, weil die sind ja hier drauf quasi in der Blockchain gespeichert und folgen diesen Regeln. Und wenn jemand die Regeln verändern würde, zum Beispiel, dass er sagt, es gibt jetzt einfach mehr Bitcoin, kann man ja machen. Ne? Du installierst so einen Knotenpunkt und sagst, ey, bei mir, ne, da darfst du auch doppelt so viele finden, ist in Ordnung. Dann würde aber, wenn jemand tatsächlich einen Bitcoin nach diesen Regeln findet, der von meinem Knotenpunkt abgelehnt werden. Ne? Und so findet sich eben eine kritische Masse bei dem stabilsten Regelwerk wieder. Und das ist eben, es gibt 21 Millionen Bitcoin, das ist in Stein gemeißelt, das ist nicht aufzubrechen. Aber da sage ich auch direkt zu, Achtung, Achtung, Bitcoin kostet heute über 100.000 Euro, jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme, du brauchst keinen ganzen kaufen. Ne? Das Gute ist, dass Bitcoin auch wie Euro oder Dollar sich auf Untereinheiten aufteilen lässt. Und so wie ein Euro aus 100 Euro Cent besteht, besteht ein Bitcoin aus 100 Millionen kleinen Fragmenten, die nennen wir Satoshis, weil der Erfinder von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, von dem wir nicht wissen, wer es ist, der Namensgeber für diese Untereinheit ist. Und dementsprechend kannst du auch einfach ein paar Sets, ja, kurz für Satoshis kaufen und kannst auch für 20 Euro anfangen, Bitcoin zu kaufen. Und das Besondere bei diesem Netzwerk ist, dass es einem unfassbar starken Netzwerkeffekt folgt. Jeder weitere Teilnehmer macht Bitcoin wertvoller und nutzvoller, wenn man so möchte, und sorgt für mehr Nachfrage in diesem Netzwerk. Zum Beispiel kann man das sich mit so Technologien wie WhatsApp vorstellen. Viele von uns kennen ja noch den Moment, wo WhatsApp aufkam, das allererste Mal überhaupt Smartphone und dann so eine App, die es erlaubt hat, ohne eine SMS zu verschicken, eine Nachricht auszutauschen. Und man war total verblüfft, hey, ohne Kosten oder sonst was. Und dann gab es vielleicht so ein oder zwei Personen in dem persönlichen Umfeld, die hatten diese Technologie WhatsApp auch und da war das schon nutzvoller als vielleicht, wo es noch gar keinen gab. Aber je mehr Leute dazu kamen, desto besser wurde das. Ja? Und der Netzwerkeffekt wird immer stärker mit jedem weiteren Teilnehmer. Und das ist bei Bitcoin eben auch so. Und das sorgt dafür, dass dieses Netzwerk mittlerweile eine physikalische Absicherung hat durch die ganzen Miner, die diesen Prozess eben voranführen, die so stark ist, dass nicht mal mehr Staaten einen Angriff auf dieses Netzwerk starten können. Ja, es ist wirklich unfassbar resilient und robust. Und es hat sich in der Historie gezeigt, dass jeder Angriff, der auf Bitcoin versucht wurde, von Bitcoin abgeschmettert wurde und den Menschen bewusst gemacht hat, auch das ist für Bitcoin keine Gefahr. Das heißt, Bitcoin schreit eigentlich die ganze Zeit, versuch mich kaputt zu machen, versuch mich anzugreifen. Und immer wenn Bitcoin dann beweist, du kannst mich nicht kaputt machen, gibt's wieder noch mehr Leute, die überzeugt sind, den Prozess nochmal verstärken und die Wahrscheinlichkeit, dass es einen glücklichen Angriff gibt, eigentlich noch weiter reduzieren. Und dadurch wächst eigentlich so eine Art, ja, globale Basis, Geldbasis, ja, die in jedem Land nutzbar ist, unabhängig der Landeswährung, die kein Vertrauen mehr erfordert, weil du alles bis zum Entstehungsprozess überprüfen kannst, eben auf Basis unserer physikalischen Grundgesetze, weil du eben das Mining brauchst, um Bitcoin zu erzeugen und so weiter. Und das Denken, wie wir Gesellschaften aufbauen, grundlegend verändern kann. Das Allerbeste ist aber hierbei, dadurch, dass Bitcoin keine Inflation hat, also außer, dass es diese 21 Millionen gibt, wovon schon über 19,7 Millionen im Umlauf sind, also die mit Abstand höchste Anzahl oder größte Anzahl aller Bitcoin ist schon gefunden worden. Dadurch hast du auch einen Effekt, der sich gezeigt hat in den letzten 16 Jahren, dass Bitcoin die ganze Zeit im Wert steigt, statt fällt. Weil jeder kennt das. Man erzählt, hey, früher, die Oma sagt immer, ein Eis hat mal 5 Pfennig gekostet, ja. Dann gehen wir heute in der Eisdiele und kauf dir mal dein Eis für 1,30 Euro, ja. Dann merkst du, es ist irgendwie teurer geworden, ja. Nicht nur das Euro eigentlich sogar doppelt so teuer war wie die D-Mark, ja, damals, als er aufkam. Wir reden ja auch nicht von 5 Cent, sondern eben von 1,30 Euro. Also eine unfassbare Inflation, was vor allem durch das Aufblähen der Geldmenge entstanden ist. Und durch Bitcoin hast du auf einmal nicht mehr dieses Spiel, in dem Geld die ganze Zeit weniger wert wird, sondern ein Spiel, in dem Geld die ganze Zeit mehr wert wird. Und das verändert unser ganzes Denken, unser ganzes Handeln. Ich habe vorhin ganz kurz von der österreichischen Ökonomielehre gesprochen. Die österreichische Ökonomielehre versucht, Grundregeln für die Ökonomie zu finden. Ökonomie ist nichts anderes als das Handeln des Menschen. Also eine Art Wissenschaft, die den Menschen beobachtet und versucht festzustellen, wie entstehen Märkte, wie handeln Menschen. Und das Spannende bei den österreichischen Ökonomen ist, dass sie das versuchen, allgemeingültig zu finden, also Regeln zu finden, die im Römischen Reich funktioniert haben, in der Weimarer Republik funktioniert haben und auch heute funktionieren, also die immer Gültigkeit haben, während die Mainstream-Ökonomen immer Modelle finden, die immer in gewissen Zeitepochen funktionieren. Ja, die sagen, ja, guck mal, wir haben jetzt einmal Steuererleichterung für E-Autos gegeben, da wurden auch ganz viele E-Autos verkauft. Ja. Und es kann aber sein, dass dieses Modell einfach in 5 Jahren nicht mehr gültig ist, nicht mehr funktioniert und überworfen werden muss. Und deswegen finde ich die österreichische Ökonomielehre so interessant, weil sie das Handeln des Menschen so nachvollziehbar macht. Und die Österreicher haben etwas, das nennen sie Zeitpräferenzen. Es gibt hohe und niedrige Zeitpräferenz. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, eben wie die Nachfrage nach deinem Konsum. Mit einer hohen Zeitpräferenz willst du jetzt sofort konsumieren. Ja, der zeitliche Einsatz deines Geldes ist für dich sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn du jetzt unbedingt ein Eis willst und nicht auf morgen wartest, hast du eine hohe Zeitpräferenz. Wenn du sagst, hey, das Eis kann ich auch nächste Woche noch essen, dann hast du eine niedrige Zeitpräferenz. Es zeigt sich, dass ein Geld, das ständig entwertet, automatisch in der Gesellschaft im Durchschnitt die Zeitpräferenz erhöht. Weil du weißt, morgen ist mein Geld weniger wert. Du weißt aber zum Beispiel auch, wenn ich jetzt einen Kredit nehme, wird er in Zukunft auch weniger wert sein. Also sparst du nicht mehr auf ein Haus, sondern du nimmst dir lieber Schulden auf für ein Haus, weil du weißt, hey, der Kredit entwertet mit der Zeit. Es macht also Sinn, jetzt zu konsumieren, statt ein bisschen zu sparen auf das Haus und dann zu konsumieren. Bitcoin dreht das Spiel um und sorgt für eine niedrige Zeitpräferenz, weil Bitcoin im Wert steigt. Ein Kredit, den du dir in Bitcoin nehmen würdest, um ein Haus zu kaufen, kann möglicherweise irgendwann von dir nicht zurückgezahlt werden, weil der Bitcoin-Gegenwert immer weiter steigt. Also wirst du in einer Bitcoin-Welt eher einen umgekehrten Prozess haben. Du wirst sagen, ich spare lieber auf mein Haus und meine Rücklagen, die steigen sogar die ganze Zeit im Wert. Ich kann auch irgendwann ein Haus davon kaufen. Ich bin nicht mehr gezwungen, frühzeitig zu handeln. Und das nimmt den ganzen Stress aus dem System, aber auch den Stress aus deinem eigenen Denken raus. Und Bitcoin befreit uns eben aus diesem Hamsterrad, das wir uns geschaffen haben mit diesem ständig entwertenden Geld und dreht es um in ein Geld, das uns wieder diese Ruhe gibt, zu planen, langfristig zu denken und auch wieder die Ruhe gibt, vielleicht im Alltag weg von diesen Geldsorgen hin zu uns selber zu finden, weil das etwas ist, was leider komplett auf der Strecke bleibt, wenn du jeden Euro umdrehst und nur versuchst, ums Überleben zu kämpfen.
Ja, total. Ja, voll schön, wie du das beschrieben hast. Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren hätte ich dir überhaupt nicht folgen können, ja, als ich noch neu im Space war. Deswegen alle, die uns jetzt zuhören und denken so, hä, was reden die? Es ist normal, es ist gut, bleib dran. Also das war am Anfang meiner Reise auch so. Ich so, was reden die? Ich verstehe gar nichts, ich verstehe einfach nichts. Und irgendwann meinte so eine Freundin zu mir, ja, mach einfach langsam, so, mach das, was dich interessiert und alles andere machst du später. Und ja, und deswegen hatte ich gerade so ein Gefühl von, ich habe alles verstanden.
Das ist ja auch das Schöne, wir lernen alle gemeinsam. Ja. Also Bitcoin als Netzwerk hat auch eine Community natürlich, ich meine, du bist ein Teil der Community, ich bin Teil der Community und viele andere eben auch. Ja. Und jeder bringt aus seinem Bereich Erfahrung mit. Ja, auch als Nicht-Bitcoiner. Ganz am Anfang war Bitcoin nur unter Technik-Nerds bekannt. Dann gab es immer den ersten Physiker, der dazu kam und gesagt hat, ja, ganz so wie ihr euch das vorstellt, ist das nicht. Bitcoin ist keine Energieform. Ja, aber du brauchst Bitcoin, du brauchst Energie, um Bitcoin zu erzeugen. Also da gibt's schon einen thermodynamischen Prozess. Ja? Und dann kommt der Nächste und sagt, ich bin übrigens österreichischer Ökonom oder ich verstehe das gut und erklärt das. Ja, und wir lernen, jeder Einzelne, der dazukommt, bringt sein Wissen mit rein. Deswegen ist das auch so viel Wissen, was mittlerweile bei den Bitcoinern vorherrscht. Und wir korrigieren uns die ganze Zeit gegenseitig. Ja, immer wenn einer feststellt, das stimmt noch nicht so ganz, gibt er seine Kritik mit rein und das Netzwerk nimmt das Wissen an und wird als Gruppe immer schlauer. Und das ist so spannend. Die Bitcoiner werden zunehmend zu Allgemeingelehrten, kann man fast sagen. Wie du hast gerade gesagt, du verstehst auf einmal alles, was ich sag. Und ich bin ja gerade schon von Physik über Ökonomie über so viele verschiedene Fachbereiche gesprungen. Und da stellt man fest, das ist doch das, was eigentlich als junger Mensch das sein sollte, was die Schule mit dir macht. Diesen Durst nach Wissen vergrößern. Und alles, was Bitcoin macht, ist, komm, hinterfrag mich. Versuch herauszufinden, wo der Fehler ist. Und ich schwöre dir, du gehst später raus und bist unfassbar schlau. Das ist so toll.
Also ich fühle mich auch total schlau. Weißt du, und was mich so persönlich traurig macht, das würde ich gerne mit dir und der Community teilen, ist halt, weißt du, so, ich lebe ja mit einer Behinderung, das sieht man ja auch. Und gerade für uns, die Menschen, die so angewiesen sind auf Ruhe für den Körper auch, für Zeit, weißt du, so ein blödes Beispiel, einfach ohne Sorgen, einfach 3 Tage sich eine Pause nehmen. Ja, einfach nur, weil der Körper das verlangt. Oder wenn man einfach merkt, ey, der Kopf ist so voll, ich muss jetzt einmal offline gehen. Und dass man nicht so sofort in so einen Hustle-Modus kommt von, ich darf es mir nicht erlauben. Und wenn man sich das nicht erlaubt, dann zahlt der Körper es einem heim. Ja. Und gerade für diejenigen, die körperlich eine Behinderung haben oder generell, keine Ahnung, große Familien, irgendwelche Hürden, gerade die müssen doch sich jetzt bilden und Bitcoin irgendwie, ja, sich zunutze machen. Und ich merke, wenn ich so mit dir rede, auch, wie traurig das macht, dass es so nicht durchdringt, wie so ein Scam oder so abgetan wird, auch von den Medien oder, ja, es fehlt mir auch wirklich an Geduld und Verständnis und ich weiß auch nicht, ja.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe da aber, glaube ich, eine ganz gute Sichtweise für dich. Mhm. Auch wenn Bitcoin ein Netzwerk vieler Teilnehmer ist, ist Bitcoin so gesehen kein Kollektiv. Mhm. Und das heißt, was Bitcoin für dich mitbringt, ist die 100%ige Konzentration auf dich selbst. Das bedeutet auch, du musst dich fragen, warum möchtest du unbedingt, dass andere Bitcoin verstehen? Weil es ist für dich eigentlich egal. Schau mal, wenn du vor ein paar Jahren, sagen wir, du hast vor 5, 6 Jahren Bitcoin gekauft, ja, und das Geld, das du dort investiert hast, der Euro, hättest du ihn jetzt auf dem Konto liegen gelassen, um ihn jetzt einzusetzen, oder stattdessen Bitcoin, dann wäre die Welt ja für dich in den letzten 5, 6 Jahren unfassbar günstig geworden. Ja? Du guckst auch einmal hin. Ich meine, alleine in den letzten 7 Jahren hat Bitcoin sich auch 100-facht. Das muss man sich klar machen. Ja? So. Und wenn du 1.000 Euro investiert hättest vor 7 Jahren, dann sind das jetzt 100.000 Euro. Das heißt, umgerechnet diese 1.000 Euro Einsatz heißt für dich, die Spritkosten vielleicht für Benzin sind nicht bei 1,80 Euro, sondern bei 1,8 Cent. Du guckst da drauf und denkst dir, mein Gott, der Sprit billig geworden. Das ist ja schön, ja. Oder guckst dir die Autos an. Für andere sind die Autos von 25.000 auf 50.000 Euro teurer geworden, fast verdoppelt im Preis. Ja, du guckst hin und sagst, mein Gott, 5.000 Euro für ein Auto, ist ja nix. So. Und das heißt, für dich, du musst nicht darauf warten, dass andere kommen. Für dich funktioniert Bitcoin heute und ist heute schon eine Lösung, dass dir mit jedem Jahr, dass du Bitcoin hältst, da darf man nicht vergessen, der Kurs ist hochvolatil, aber Bitcoin findet eben immer oder hat immer neue Höchststände gefunden und du hast maximal 4 Jahre gebraucht, selbst wenn du beim absoluten höchsten Punkt eingestiegen bist, bis du wieder im Plus warst. Aber vor allem, wenn du einen Sparplan gemacht hast, hat es meistens maximal 1, 2 Jahre gedauert und warst massiv im Plus und bist im Plus geblieben. Das heißt, für dich ist Bitcoin sehr schnell schon die Lösung aus diesem finanziellen Dilemma raus und zeigt dir, hey, schau mal, für dich wird die Welt die ganze Zeit günstiger und nicht teurer. Du drehst schlagartig den Inflationsprozess und nimmst dir schlagartig diese ganze Abhängigkeit zum Fiat-Geldsystem. Klar, wir leben in diesen Strukturen, müssen die Steuern zahlen, das ist schon logisch, aber du hast auf einmal ein Kapital, was dir keiner mehr wegnehmen kann und was diese wundervollen Eigenschaften hat. Dabei ist vollkommen egal, wie viele weitere das entdecken oder nicht entdecken. Es funktioniert für dich heute schon. Und dann...
Roman, weißt du, was das Problem bei mir ist? Ich habe so eine große Liebe in mir für die Menschen auch. Das war nicht immer so, ja. Ich habe früher Menschen echt gehasst. Ich habe so eine große Liebe und ich finde das so gemein, dass ich so viel Wissen habe und die anderen das nicht verstehen. Ich finde...
Das ist wie ein Cheatcode, ne? Heute Bitcoin zu verstehen.
Ja, Bitcoin, aber auch psychische Gesundheit, innere Kraft, ja, Gesundheit auf so vielen Ebenen. Und ich habe nicht alles in meinem Leben geknackt. Ich bin noch nicht da, wo ich hinkommen werde, das weiß ich. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe schon so viel geknackt, so viel gesehen, so viel verstanden. Und jetzt stehst du da, weißt du, das ist so wie... Man steht mit Blumen am Bahnhof und keiner will das haben, ja. Du stehst so da und sagst, hey, ich habe hier so schöne Blumen und oh mein Gott, will das? Und also, nee, geh weg, geh weg. Und so fühlt sich das für mich an und das ist ganz schlimm. Aber
manchmal sagen die Bitcoiner so, ja, am liebsten würde ich mich auf Eis legen lassen und erst in 30 Jahren wieder aufwachen, wenn der Prozess geschafft ist. Hier hodle ich auf Eis. Ja. Aber es ist halt... Ich glaube, man muss sich halt bewusst machen, dass wir trotzdem jeden Tag neue Bitcoiner begrüßen können, die dazukommen. Und dass es halt ein Prozess ist, man muss sich halt bewusst machen, Bitcoin ist die Lösung für ein Geldproblem, was so alt ist wie die Menschheit selbst. Und die Frage ist, wie schnell kann man das lösen? Ja? Es gibt nichts Fundamentaleres für eine Gesellschaft als Geld. Das ist die Basis, auf der wir Gesellschaften aufbauen. Das Geldsystem. Ja? Und stell dir einfach vor, du hast das größte Hochhaus, was dir gerade in den Kopf kommt. Keine Ahnung, so ein Burj Khalifa oder wie das Riesengebäude heißt, ja, in Dubai, ja, diese Riesenhaus da, dieses Hochhaus. Und stell dir einfach vor, deine Aufgabe ist, das Fundament auszutauschen und das Hochhaus nicht einstürzen zu lassen, während voller Betrieb ist, ja. Du darfst nicht sagen, jetzt ist hier Pause und alle raus und so. Nein, 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 nein. Alles läuft weiter und du musst es schaffen, das gesamte Fundament auszutauschen und auf ein noch viel stabileres Fundament zu stellen. Das ist eine Aufgabe, die halt sehr, sehr lange dauert und wo die Menschen sehr lange brauchen, um sich davon auch zu lösen. Das Schöne ist, du wirst immer Menschen, also jeder Mensch, manchmal ist die Stimme und die Flamme nur sehr klein, aber sie ist da. Jeder will Freiheit eigentlich. Mhm. Es sind nur so viele Mächte drumherum, die das verhindern. Und je offensichtlicher Bitcoin Futter für diese Flamme ist, ja, ist wie so ein super trockener Strauch, ja, du musst den nur näher dran halten, dann fängt es an zu brennen, ja, bei jedem, früher oder später, das ist nur eine Frage der Zeit. Und ich glaube, dass nicht jeder dazu bereit ist. Manche Flammen sind sehr klein, ja, jetzt noch, aber sie werden größer. Und jeder, der Bitcoin für sich entdeckt, stellt fest, es ist das beste System. Für mich, für dich, für selbst die größten Profiteure des Cantillon-Effekts des Fiat-Geldes, also durch diesen Prozess Kredit neu Geld schöpfen und so weiter. Selbst für die ist Bitcoin die beste Technologie und keiner kommt früher oder später drumherum. Ich bin aber, wenn wir uns die Historie der Menschheit anschauen, auch überzeugt, dass das auch ein Problem ist, das immer da war und immer da sein wird. Der Kampf zwischen Freiheit und Unfreiheit. Mhm. Und du kannst dir alte Philosophen wie Sokrates oder so anschauen und du wirst feststellen, die versuchen uns schon die gleichen Dinge zu erzählen. Die Dinge, die wir verstanden haben heute und die wir versuchen zu übertragen, die haben die den Leuten vor 2000 Jahren erzählt.
Ich weiß, und das ist ganz schlimm. Ich finde das ganz schlimm.
Versuch es aber eher wie ein Yin und Yang zu betrachten. Ja. Ja? Du hast, das ist die Dualität des Lebens. Mhm. Du hast immer gute und schlechte Dinge, die eine Balance darstellen. Ich habe mal letztens ist Quatsch, schon jetzt ein paar Jahre her. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das gehört habe, aber da hat jemand dargestellt, das Leid auf der Welt ist wahrscheinlich immer ungefähr gleich groß. Es ist nur immer anders verteilt. Mhm. Und von daher, ich glaube, das ist einfach so das Gleichgewicht des Lebens. Der Lebensprozess, jedes Leben endet irgendwann. Wir alle müssen irgendwann sterben. Die Frage ist, ist das was Schlimmes? Und ich sag dir ganz ehrlich, der Tod ist was Wundervolles, weil ohne den Tod hätte das Leben keinen Wert. Bitcoin lehrt uns, es muss begrenzt sein, damit es einen Wert hat. Ja, wenn du einfach Leben drucken könntest wie Fiat-Geld, würdest du den Wert verlieren, genau wie Fiat-Geld. Das Leben ist so wundervoll, weil es eine Begrenztheit hat und weil es in uns diesen Wert überhaupt spüren lässt, weil wir verstehen, hey, es ist super knapp und mach was Sinnvolles mit deiner Zeit. Nicht jedem ist aber diese Erkenntnis vergönnt. Aber das kannst du nicht heilen. Es liegt auch nicht in deiner Verantwortung. Ja. Und die Liebe, die du gerade beschrieben hast, ist für uns als Gesamtes, als Zivilisation, als Menschen immer da, auch wenn sie sich schädlich verhalten. Es ist ein Teil des Anpassungsprozesses, der immer stattfinden wird.
Ja, Roman, danke. Ich werde darüber heute mal spazieren gehen und nachdenken. Warum ist es mir immer noch so wichtig, Menschen fast schon zu retten? Das ist ja irgendwie fast schon albern, aber ja.
Ich verstehe aber, was du meinst, weil du hast ich glaube, das hast du, bevor die Aufnahme gestartet war, gesagt, dass du gesagt hast, ja, ich will auch wissen, was dich antreibt. Mhm. Und ganz ehrlich, ich hätte dir vor 2-3 Jahren eine viel bessere Antwort geben können als heute, weil ich weiß das nicht mehr so ganz. Das, also, es war nämlich früher genau dieser Wunsch. Es war genau dieser Wunsch, weil mir wichtig war, dass die Leute verstehen, wie sehr Bitcoin als Werkzeug ihnen helfen kann. Und je mehr du zum Bitcoiner wirst, richtest du diesen ganzen Blick nur noch auf dich. Und dann stellst du fest, warum machst du es überhaupt?
Aber,
und irgendwie fühlt es sich trotzdem gut an. Du machst es weiter, weil dein intuitives Gefühl sagt, das ist richtig. Aber ich habe keinen rationalen Grund mehr, weißt du?
Ja, aber vielleicht solltest du darüber heute Abend auch mal nachdenken.
Mach ich.
Roman, wir kommen schon langsam zum Ende, aber eine Frage habe ich noch. Wo siehst du persönlich unsere Gesellschaft so in 10 Jahren? Und den Bitcoin-Preis natürlich auch.
Speziell auf Deutschland oder global?
Global.
Ja, super schwierig, weil ich finde, die Zeiten gerade sind von mehr Unsicherheit geprägt als, ich glaube, selbst zu Zeiten des Kalten Krieges war wahrscheinlich die Zukunft vorhersehbarer als jetzt gerade. Mhm. Also wir sehen, dass sich super viele Konfliktfronten aufmachen. Die geopolitischen Spannungen werden größer zwischen den Ländern. Ich glaube, wenn wir den historischen Ereignissen der Menschheitsgeschichte folgen, dann müsste jetzt eigentlich ein großer Krieg kommen. Das war eigentlich immer so. Es ist eigentlich kein Jahrhundert ohne größere Konflikte so aufgekommen. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das wirklich so kommt, weil es sich was verändert hat. Wir haben Bitcoin. Und zu meiner Überraschung hat sich diese Grassroots-Bewegung schneller durchs System gefressen, als ich es selber für möglich gehalten hätte. Und ich war schon immer so überzeugt, dass Bitcoin irgendwann überall sein wird. Aber dass wir jetzt schon eine strategische Bitcoin-Reserve bei den Amerikanern haben, bei der größten Volkswirtschaft der Welt, ist selbst für mein Verständnis absolut verrückt. Wow. Das heißt, der Prozess, der das alles hier heilt, der die Verrücktheiten dieser Fiat-Welt, der diese unfaire Kostenumverteilung auf den Rücken der Gesellschaft eindämmt, der verbreitet sich gerade so schnell, dass ich glaube, dass wir es durchaus als Menschheit zu einem sehr, sehr positiven Zustand schaffen, weil wir das erste Mal die Systeme nicht kollabieren lassen müssen, während sie immer weiter freidrehen, ja, bis es dann knallt, sondern eine Art Softlanding haben, weil Bitcoin wieder die Ruhe in diese Systeme bringt, indem sie sie diszipliniert und demonetarisiert, diesen Prozess Fiat-Gelddrucken direkt mit einer Highscore versieht und zeigt, druckst du mehr, ist das ganz schlecht, du wirst von mir weniger Highscore bekommen. Ja, also du wirst weniger Bitcoin haben, wenn du deine Volkswirtschaft kaputt machst und deinen Krieg führst und das Geld dort verpulverst. Also sei vorsichtig mit deinem Geld, sei vorsichtig mit Bürokratie, mit Ausgaben, mit Staat. Und ich glaube, dass das jetzt gerade jedes System, jeder Organismus, der gestört wird, der schlägt um sich, der sorgt für Stress. Auch das ist das, was wir gerade sehen. Und ich bin mir sicher, nicht alle, aber viele der jetzigen geopolitischen Spannungen kann man bestimmt, wenn man es lange untersucht, auf die Entstehung von Bitcoin zurückführen, weil es gerade einfach etwas verändert. Ja, also vielleicht für die Leute da draußen, die es nicht ganz nachvollziehen können, aber die Amerikaner haben die Weltleitwährung. Über 80 Länder handeln tagtäglich ihre Güter in Dollar. Und wenn du als Land von Dollar ausgeschlossen wirst und selber eine schwache Währung hast, dann will die keiner haben. Das heißt, wenn die Amerikaner sagen, Venezuela, du darfst mit Dollar nicht mehr handeln, dann ist Venezuela de facto vom Welthandel ausgeschlossen. Man kann sich vorstellen, was das für ein Land bedeutet. Das heißt, die Amerikaner können den Dollar als Waffe benutzen. Und das gibt ihnen eine Vormachtstellung. Und das stört natürlich auch manche Länder. Das ist der Grund für den Zusammenschluss der BRICS-Nationen. Ja, also Brasilien, Indien, Russland, China. Die bilden eine neue Front und versuchen gemeinsam ein Geldsystem, meist über die Chinesen, deren Währung zu implementieren, was als Alternative zum Dollar funktioniert. Aber die vertrauen sich auch alle nicht so richtig. Und plötzlich taucht Bitcoin auf diesem Spielplan auf, als globale Alternative, die klar macht, wisst ihr was? Ihr braucht gar keiner Landeswährung mehr vertrauen. Hier ist eine, die überall funktioniert. Und tatsächlich nutzen das Länder heute schon. Länder wie Kasachstan und Venezuela haben zu Zeiten der Embargos Handel getrieben über Bitcoin. Russland treibt gerade Energiehandel über Bitcoin. Die machen erste Versuche in diesem Bereich. Bitcoin verändert das geopolitische Spiel, weil es auf einmal einen Akteur auf den Spielplan bringt, den du nicht militärisch angreifen kannst, den du nicht politisch angreifen kannst, den du auch nicht ausschließen kannst, den du sogar brauchst, weil er so ein wichtiger Akteur wird. Und ich bin mir sicher, Teile der jetzigen politischen, geopolitischen Spannung gehen darauf zurück, weil sich die Machtverhältnisse gerade durch Bitcoin verändern global. Und ich glaube, das hat immer einen Anpassungsprozess, der auch Stress auslöst. Ich glaube aber, dass dadurch, dass Bitcoin sich gerade so schnell verbreitet, wir in 10 Jahren wahrscheinlich weniger unvorhersehbare und angespannte Situationen haben als jetzt gerade.
Ja, ich bin ja aus Kasachstan. Und also ich bin.
Ach, interessant, das wusste ich gar nicht.
Ja, ich bin da geboren. Ich bin mit 7 erst nach Deutschland gekommen.
Interessant.
Und ich komme aus dem Dorf, hinter einem Dorf, das gibt's noch nicht mal auf Google Maps, ne? Ja. Genau, und aber dort, wirklich, mein Onkel aus diesem Dorf, der kennt Bitcoin. Das ist total verrückt. Und für den, gefühlt war der viel weiter als mein Vater, dem ich über Bitcoin schon erzählt habe, natürlich, ne? Das ist total spannend, was da jetzt auch passiert. In Kasachstan, in diesem Riesenland mit so viel Platz. Die haben da riesige Mining-Felder. Das ist total, ja, wirklich interessant. Ja. Roman, was meinst du, wie hoch wird der Preis noch gehen?
Ja. Ja.
Alles klar.
Also, Fiat hat keinen Boden, Bitcoin hat keinen, ja, hat keinen Top, hat kein Limit. Das Schöne ist, selbst wenn wir die Welt nicht mehr in Fiat-Geld bepreisen, in Dollar oder Renminbi oder Euro bepreisen, Bitcoin ist absolut begrenzt. Wir werden aber als Zivilisation immer technologischen Fortschritt haben. Wir werden effizienter Produkte bauen können, Dienstleistungen anbieten können. Wir schaffen es, Energie immer sinnvoller zu nutzen oder effektiver zu nutzen, die Effektivität der Energienutzung, der Ausbeute zu vergrößern, mehr Licht aus gleich viel Strom zu machen, mehr Energie umzusetzen in Geschwindigkeit oder sonst was. Das heißt, Bitcoin bleibt knapp, wir bauen aber mehr Autos, wir machen alles schneller und besser und toller. Wir werden vielleicht auch mehr Menschen, auch wenn wir vielleicht in einigen Jahren auch erstmal einen Anpassungsprozess nach unten sehen könnten, auf lange Sicht werden wir sehr wahrscheinlich immer mehr Menschen. Bitcoin bleibt knapp, wir werden vielleicht irgendwann das Weltall kolonialisieren, Bitcoin bleibt knapp. Das heißt, so gesehen hat Bitcoin das Potenzial, für ewig und immer im Wert zu steigen, in Kaufkraft zu steigen. Und das macht Bitcoin so wundervoll. Wo der Preis punktuell in einigen Jahren steht, ist ganz schwer vorherzusagen. Ich würde aber sagen, dass gerade die nächsten 10 Jahre die spannendsten, was die Preisentwicklungen betrifft, für Bitcoin sein werden überhaupt, weil die globale Adoption noch mehr Schub auf Bitcoin denkbar macht als in den ersten 16 Jahren jetzt, die wir gesehen haben. Und wenn dann alle da sind, auch wahrscheinlich die Preissteigerung pro Jahr eben moderat ist auf Basis der zivilisatorischen Fortschritte, die wir dann haben. Aber die nächsten 10 Jahre sind wahrscheinlich vergleichbar mit dem Goldrausch in den USA.
Wow, ja. Also meine Vorfreude steigt, obwohl mir Wohlstand in diesem irdischen Sinne, es ist mir nicht unwichtig, das wäre gelogen, wenn ich das sagen würde. Ich mag es, wenn es mir gut geht, so. Aber es ist nicht alles und gleichzeitig gibt es etwas, was in mir aufatmet und sagt, irgendetwas geht in die Heilung, geht in den Frieden, in die Ruhe. Ja. Roman, ich möchte dir wirklich ganz offiziell und vor allem danken für deine Arbeit und du machst wirklich was ganz, ganz Wichtiges, obwohl du gar nicht weißt, wozu.
Und, ich hab's vergessen.
Ja, du wirst dich erinnern, ich bin mir sehr sicher. Und vielleicht, ja. Vielleicht ist dieses Gespräch wie so ein ganz kleiner Reminder, wie wichtig du bist und deine Arbeit. Und ich wünsche ganz persönlich auf alles Gute und schöne Grüße auch an deine Frau, die ich auch gerne, die ich auch sehr, sehr gerne kennenlernen würde, aber vielleicht nächstes Jahr in Prag.
Das schaffen wir vielleicht wirklich. Ja. Und vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Das bedeutet mir auch sehr viel. Gerade diese Gespräche sind es auch, die am Ende mir zeigen, wie viel Einfluss die Arbeit am Ende doch hat und wie es die Menschen diesen Anstups in diesen Kaninchenbau gibt. Aber wie ich das auch vorhin sagte, auch wenn ich nicht aktiv so fassen kann, warum ich es tue, ich tue das, weil es sich gut anfühlt. Es macht mir einfach Spaß. Ja, also das ist unterm Strich das, was ich mache. Und es führt am Ende dazu, dass ich so viel positives Feedback kriege von den Menschen, die sagen, ganz unabhängig von Kaufkraft, Bitcoin hat mein ganzes Leben befreit und du hast mich reingestoßen. Danke dir, Roman. Und das Feedback fühlt sich bei mir gut an und das ist wahrscheinlich das, wofür ich es tue. Vielen Dank aber auch für die lieben Worte und ich finde richtig toll, was du hier machst und wie du den Menschen Hoffnung gibst mit dem, was du gelernt hast und wie du das gerade beschrieben hast, dieses Gefühl, das ganze Wissen muss raus, ich kann es so gut nachvollziehen und dass du da deinen Weg eben dahin gefunden hast, den Menschen dahingehend zu helfen. Ja? Und so wachsen wir alle aneinander und das macht das Ganze so wundervoll. Vielen Dank für das tolle Interview, das hat mir echt gut gefallen.
Dankeschön, vielen Dank.
Gerne.